Ihr hört Puls 1906, den Podcast zum SC Preußen Münster.
Herzlich willkommen zur 47. Ausgabe von Puls 1906. Ich bin wie immer Martin Stadelmann und mir gegenüber sitzt...
Wie immer Carsten Schulte, auch von mir Hallöchen.
Wir machen jetzt so langsam unsere 50 voll, ne?
Ja, wir steuern auf jeden Fall auf die magische Marke zu. Und wenn wir beide, und damit meine ich mich, etwas disziplinierter wären, dann wären wir auch schon sehr viel weiter gewesen. Aber so ist das.
Ja. Da würden auch ganze Folgen nicht einfach unter den Tisch fallen. Ne? Das kommt dann auch dazu.
Richtig. Da sollten wir vielleicht eine Eigenanzeige starten, gleich zu Beginn. Hm? Denn wir nehmen diese Folge ja zum zweiten Mal auf. Im zweiten Anlauf wird sicherlich alles gut. Aber warum müssen wir das eigentlich, Martin?
Weil wir sie aufgenommen hatten, sie nicht direkt gesendet hatten und dann kamen die Ereignisse, die diese Folge ein wenig überholt haben. Ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung, die keiner versteht.
Ja. Naja,
sag mal. Ja, wir hatten eine Folge fertig. Ja,
genau. Die Ereignisse, die du meinst, war Sport, Wechsel, ja. Ex, ja. Und Stadion.
So. Genau.
Im Grunde alles.
Also das war innerhalb von 4 Tagen quasi. Quatsch, plack, 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 plack. Und damit war die ganze Folge nicht mehr angemessen, sagen wir es mal so. Also unsere Prämisse, mit der wir rangegangen sind, war zu dem Zeitpunkt immer gut und richtig. Stehe ich auch weiterhin zu. Aber dann kamen Dinge, die sich so dramatisch verändert haben, die du halt vorher nicht so auf dem Schirm haben konntest, dass es so schnell geht. Und damit war sie obsolet.
Genau. Was uns jetzt in die wunderbare Lage versetzt, topaktuell und hochanalytisch an all die Themen ranzugehen, die den SC Preußen Münster in den letzten Tagen geprägt haben. Und damit könnten wir, wie ich finde, auch direkt mal in den Sport einsteigen.
Sport, Niederlagen. Beziehungsweise eine Niederlage wäre dann ja der Einstieg. Ja. Ja, du hast aber in deinem Anteaser geschrieben, wieder verloren.
Wieso wieder verloren? Ja, im Sinne von nach so und so viel Spielen mal wieder verloren.
Aber das Mal war nicht dabei.
Jetzt kommt schon.
Aber die Betonung und so, ne, das kannst du halt immer anders sehen. Ne? Ja. Hat mal wieder verloren. So. Ja, genau.
Wobei, tatsächlich, ich finde, dass in dieser Niederlage etwas ganz Spannendes passiert ist. Beim SCP wurde nämlich nach der Niederlage genörgelt. Also jetzt nicht von außen, da war alles top wie immer, aber die Mannschaft hat sozusagen über sich selber genörgelt. Und da könnte man ja hellhörig werden, weil man denkt, ey, pass mal auf, Leute, ihr habt hier beim Tabellenvierten Aufstiegskandidaten ganz knapp verloren. Klar, war ärgerlich am Ende, aber dass ihr überhaupt verloren habt in Kaiserslautern, müsste man als Aufsteiger einfach mal so hinnehmen. Aber da scheinen sich mittlerweile die Ansprüche verändert zu haben, oder?
Ja, das ist eine optimistische Annahme. Ja, aber natürlich, das musst du unzufrieden sein, wenn du in der 92. Minute das Gegentor bekommst durch einen Abwehrfehler, weil sich auch kein Spieler geopfert hat, dann das Foul zu ziehen. Das ist halt eine Gemengelage, die einfach total nervig ist. Und selbst wenn du da eine gelb-rote Karte kriegst, in der 92. Minute wirst du dafür gefeiert. In der 12. Minute ist es dumm. Aber in der 92. Minute, um den Vorsprung zu retten. Ich glaube, da musst du auch nicht mal zur Strafe bezahlen. Also das wird dann die Mannschaft für dich übernehmen, quasi. Also und sowas. Ich glaube, das war mit ein Ventil, also ein Anlass dafür, dass sich Hendricks zum Beispiel sehr geärgert hat über die Niederlage, weil sie dann im Zustandekommen einfach unnötig war. Du hattest die besseren Torchancen, du hattest mehr und hast dann dir dann zum Schluss eine kleine Auszeit genommen. Ich weiß auch nicht, Panik, Angst gehabt, einen Fehler zu machen in der Szene. Allesamt, alle drei quasi, die da involviert waren. Und da hat sich keiner getraut, Verantwortung zu übernehmen.
Also ich meine, mir ging das ja auch so, ne? Also ich habe mich auch echt geärgert nach dem Spiel, weil ich mich emotional schon auf das 1-1 eingestellt hatte.
Schwerer und, Fehler Nummer 1, ja.
Das ist halt einfach
so. Du weißt, was der Trainer sagt, ne?
Ja.
Das Spiel ist erst vorbei, wenn es vorbei ist.
Ja, okay, alles klar, ja. Das wusste ich. Genau. Aber es ist halt einfach wirklich, ne, das war in der Situation wirklich einfach völlig unnötig, weil Kaiserslautern vorher auch schon echt nicht mehr den Eindruck gemacht hatte, dass sie da mit letzter Kraft irgendwie alles aufmachen, um noch einen Heimsieg zu holen. Da fand ich tatsächlich, wir haben es eigentlich ganz schlau runtergespielt, bis zu dieser Szene, wo tatsächlich, wie du sagst, einfach der SCP insgesamt da nicht mehr gut verteidigt hat. Ne? Das war dann schon ärgerlich. Ja. Hätte nicht sein müssen, zweites Unentschieden in Folge bei so einem Top-Gegner. Das wäre schon mal eine Ansage gewesen.
Hätte dir noch mal mehr Rückenwind gegeben. Ja,
ja, klar.
Und so, jetzt Freitag
jetzt kann HSV. Dir das natürlich, genau, ich wollte gerade sagen, jetzt kann dir das natürlich gegen den HSV passieren, dass du da schon, ja, also, naja, verlieren wäre jetzt halt uncool, aber kann natürlich gegen HSV, kann es natürlich alles passieren, ne?
Nein.
Egal, es war jedenfalls,
nein,
ich finde so,
so die gehe ich nicht in ein Spiel.
Natürlich nicht. Und ich sage auch nicht, die Mannschaft soll so reingehen. Aber auf dem Papier muss man ja zumindest anerkennen, dass der HSV uns wahrscheinlich einen Schritt voraus sein könnte. Aber geschenkt.
Genau.
Also der entscheidende Punkt ist so, ich war ja eigentlich, also ich glaube, so mit den letzten Partien, Hertha, Ulm, okay, Ulm hast du so ein bisschen, naja, Ulm war nicht gut.
Da war die Luft raus einfach.
Ja,
da nach hat man Berlin war da die Luft raus.
Ja, ja. Ulm war nicht gut.
Also die Feierei aber, nach dem Spiel.
Ja.
Und so.
Ja.
Das ging ja nicht, weil den Schalter wirklich komplett umzulegen. Passiert.
Ja, ja, das stimmt.
Immerhin aber danach geholt, irgendwie, trotz das ging schwacher da in, Leistung.
Ja. Genau. Dann hast du halt gegen Fürth irgendwie, hast du halt irgendwie, bist deutlich offensiver aufgetreten. Hast ja natürlich da einen glücklichen Sieg geholt dann am Ende. Ne? Da waren wir halt diejenigen, die spät getroffen haben. Das Ding in
aber du hast halt richtig Druck gemacht, die letzte Viertelstunde ja, gegen Fürth. Genau. Du hast es ja nochmal richtig gewollt.
Genau.
Das ist der Unterschied zum Beispiel zu Lautern am Samstag, ja. Sonntag, die eben nicht viel Druck gemacht haben, dennoch belohnt wurden. Naja, egal.
Ja, so dann kam Hannover, ne? Hannover war halt auch so ein Ding, irgendwie, wo ich total beeindruckt war, wie stabil die Truppe da zurückgekommen ist. Und ich dachte, ey, ne? Hannover, so ein heimstarkes Team, weißt du, da und denen auch noch zu Hause zwei Tore einzuschenken, das finde ich schon, war ich schon echt die Härte.
Genau. Also, fanden die auch.
Ja, die waren, fanden das so Majestätsbeleidigung, unverschämt. Was erlaubt ja, aus Münster? Geht gar nicht.
Und dann machen wir halt Freitag jetzt weiter. Ärgern den nächsten Großen.
Ja, das wäre natürlich total cool, wenn das so sein würde. Ich finde ja, dass, und das, ich bin mir ziemlich sicher, dass du das zumindest nicht völlig anders sehen wirst. Ich finde ja schon, dass man, also gerade mit David Kinzombi merkt man, dass der SCP sich verändert hat, ne? Jetzt gab es ja in Kaiserslautern auch mal eine völlig neu zusammengewürfelte Mannschaft. War natürlich so, ne, aus der Not geboren. Die hat es aber wirklich in weiten Phasen sehr überzeugend gemacht. Das finde ich auch ganz cool, ne, dass du jetzt nicht irgendwie einen großen Qualitätsverlust gesehen hast, fand ich.
Auch obwohl drei Stammspieler kurzfristig ausgefüllt sind. Ja,
ja, genau. Auch wenn natürlich so einer wie Mees, den hast du natürlich schon. Also der fehlt dann schon. Das ist auch okay und hat nicht alles so geklappt wie vielleicht zuletzt in Hannover geschenkt. Aber insgesamt war das natürlich schon echt ganz stabil. Ja. Aber mit Kinzombi bin ich echt, also das lässt sich ganz gut an, würde ich sagen.
Der erfüllt die Erwartungen bisher, ne? Also die man haben darf an einem Spieler, der so viele Zweitligaspiele gemacht hat, für so viel Geld gewechselt ist. Also das nicht zu Preußen, aber vorher zum HSV zum Beispiel.
Genau. Ja, wir haben ihn dann nur ausgeliehen. Ne?
Genau. Bis aber Saisonende.
Finde ich, also das war auf jeden Fall irgendwie ein echt guter Griff. Florian Pick irgendwie, klar, mit seinem ersten Tor direkt da in Hannover war natürlich ein ganz cooler Einstand in Kaiserslautern. Hat er irgendwie
Muss er das Tor machen?
Ich befürchte, das weiß er auch selber. Da, also noch viel freier kommt man eigentlich nicht zum Abschluss im Strafraum.
Das war ja die Situation, die er haben will, die er versucht hat zu kreieren. Und dann schiebt er den Ball einfach nur zum Keeper quasi zurück. Das kann ich. Ja.
Ja, das war ein bisschen bitter. Ja, dem habe ich, diesem Schuss habe ich auch ein bisschen hinterher getraut. Hinterher, das war so dieses Ding, ach, den musst du eigentlich machen.
Augen zu hoch drauf. Punkt.
So ist das. Ja. Kann ja noch nicht alles klappen, ne? Aber ich meine, wie sagt der Trainer mal, wichtig ist ja, dass du solche Szenen überhaupt hast. Und da ist ja auch was dran. So. Aber du musst natürlich ne, muss natürlich dann auch einfach diese Kaltschnäuzigkeit, ne, ich sag das jetzt einfach mal, mitbringen und dann so ein Ding wegmachen, damit du Kaiserslautern mal ein bisschen unter Druck setzt. Ne? Aber okay.
Draufgeschissen, ne?
Naja.
Ist vorbei.
Weiß ich nicht. Ja, ja. Ist vorbei. Ah, apropos vorbei. Vorbei ist ja auch die Ära Johnny Grodowski. Das, darüber hatten wir.
Da hast du jetzt aber einen schönen Sprung gemacht.
Ja. Oder? Finde ich auch.
Ja.
Darüber hatten wir beim letzten Mal ja tatsächlich gesprochen, bevor dieser Wechsel dann öffentlich wurde, dass wir eigentlich ihn, also ihm uns beide wünschen würden, dass er in Münster nochmal eine Chance bekommt oder die Chance für sich sieht. Aber beides war dann wohl am Ende nicht mehr der Fall und jetzt spielt er woanders.
Ja, ich war sehr überrascht, wie intensiv der Wechsel anscheinend von ihm gewollt war und vorgetragen wurde. Und dass der Verein ihm da anscheinend auch gar nicht mal so signalisiert hat, dass es für ihn jetzt schwer werden würde in der Rückrunde, weil man nur noch mit einer zentralen Spitze spielt, reinzukommen, sondern dass er von sich aus einen Schlussstrich ziehen wollte. Und das fand ich schon sehr überraschend, negativ überraschend. Und auch wie das Ganze dann abgelaufen ist, welche Vereine er sich rausgesucht hat und so, also da, das ist schon ein bisschen komisch für jemanden, der sich angeblich so sehr mit dem Umfeld identifizieren wollte. Das ist so ganz komische Kurzschlussreaktion gefühlt, ne, so von wegen, ich weiß auch nicht, aber ich will weg und den Trainer kenne ich, der war immer ganz toll zu mir, also will ich da. Und der Trainer hat auch gesagt, dass er voll auf mich baut. Und hier in Münster habe ich jetzt zuletzt draußen gesessen und das ist ja alles scheiße für mich. Und ja, keine Ahnung, was ihm da wirklich durch den Kopf gegangen ist. Also so wie es zustande gekommen ist.
Ich verstehe es auch nicht, ganz ehrlich. Also es war schon ziemlich, ich meine, du hast das ja in der Pressemitteilung zu seinem Abschied, war es ja relativ deutlich zu lesen. Ne? Ja. Der SCP hat es auch gar nicht groß verheimlicht, hat geschrieben. Ne? Es war einfach der unbedingte Wunsch von Johnny Grodowski künftig nicht mehr für Preußen Münster spielen zu wollen. Und also ich finde es auch sehr merkwürdig. Also wirklich, und er ist nun wirklich nicht derjenige, der zu wenig Spielzeit bekommen hat. Also der hat, glaube ich, 15 der Spiele gemacht, saß nur zuletzt irgendwie auf der Bank und hat, ich glaube, in zwei Spielen ist er nicht zum Einsatz gekommen. Es ist auch einfach rein rational nicht zu verstehen, was da bei ihm dieser Stressfaktor war. Also ich bin mir ganz sicher, dass der in der Rückrunde noch eine Rolle gespielt hätte in Münster und das haben ihm, glaube ich, auch alle so gesagt. Ist für mich unverständlich.
Der hätte Sonntag in Kaiserslautern begonnen. Das ist doch gar keine Frage, wenn du dir die Aufstellung anguckst. Schreit das eigentlich danach, dass Grodowski gespielt hätte?
Ich finde es wirklich merkwürdig, aber wenn ich so das Echo lese, scheint das sehr viele genauso überrascht zu haben, also so negativ überrascht zu haben, dass er wie an der Stelle einfach irgendwie so wenig
Kompromissvermögen
gezeigt hat. Ich meine, er wird immer ein Aufstiegsheld bleiben hier. Ich glaube, das macht das jetzt auch nicht kaputt. Natürlich. Ne, über die Umstände seines Abschieds wird irgendwann der, wie heißt das, sich der Schleier des Vergessens legen, meine ich. Aber irgendwie komisch ist es trotzdem, ganz ehrlich.
Ja, hat viele Sympathien damit auch verspielt. Das ist dann einfach so.
Ja, also ich meine, ist schon so. Das glaube ich auch. So, ja. Das sei jetzt irgendwie zumindest für den Moment da so ein bisschen gut. Jetzt hat er auch direkt am Wochenende sein erstes Spiel gemacht für Arminia Bielefeld. Und durfte Note beginnen. 4 nach 68 Minuten raus und verloren hat er auch noch mit seiner Mannschaft gegen so einen anderen Verein. Was sagen wir dazu?
Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß es, also nein, es ist.
Ich weiß,
Also erstmal.
Ja.
Ich will mich da jetzt auch nicht, glaube ich, ganz groß hinten dranhängen und gucken, wie schlägt er sich da und hoffentlich gut, hoffentlich schlecht oder sonstiges.
Nee, das ist doch vielleicht Mumpitz. Wir haben ja auch unsere eigenen Themen, ne? Da müssen wir ja nicht hingucken.
Ja, eben. Wir haben eigene Probleme, die wir noch stemmen dürfen.
Genau. Wir haben genug eigene Probleme.
Ja. Da müssen wir uns nicht noch seine Probleme anziehen. Es gab
eine Ablösesumme. Ganz kurz. Ja, Martin, ich möchte es aber trotzdem einmal ganz kurz so ganz allgemein sporttechnisch mit dir bewerten. Arminia Bielefeld hat es verpasst, weiter oben an die Tabellenspitze ranzurücken. Die sind jetzt auf Platz 6 der dritten Liga. Rot-Weiß Essen wiederum hat es mit dem Sieg knapp über den Strich geschafft. Macht das irgendwas mit uns oder mit dir?
Sollen alle absteigen.
Wäre ja irgendwie lustig, ne? Also.
Ja, klar. Aber ja, ich weiß nicht. Also, mich da jetzt ganz groß reinzuknien, das ist auch zu früh, auch in der Saison, um da wirklich drauf zu achten, dass die, ob die absteigen oder nicht. Klar, Niederlagen von Gegnern sind immer lustig. Wollen wir nicht drüber reden. Freut dann immer so ein bisschen. Aber da jetzt irgendwelche Konsequenzen für den Saisonverlauf raus abzuleiten, das ist, glaube ich, auch erst der 22. Spieltag oder so in der dritten Liga gewesen.
Genau.
Da ist halt noch ganz viel, was da passieren kann. Wissen wir ja selber aus der letzten Saison.
Ja, ich wollte gerade sagen, so geht es uns ja auch. Und mal gucken, was die Rückrunde für uns noch so bereithält. Im Moment liegen wir auf jeden Fall punktetechnisch im Vergleich zur Hinrunde deutlich besser da, also als noch im Vorjahr. 4
Punkte bereits.
Ja, eben. Das hatten wir im vergangenen Jahr, hatten wir, glaube ich, einen, ne, zu dem gleichen Zeitpunkt.
Diese Antwort ist korrekt.
Ja, vielen Dank. Dankeschön.
Gegen Hannover 96, 0-0.
Genau.
Und dann gab es das 1-4 in Hamburg und dann das 3-3 gegen Paderborn und dann gab es den Auswärtssieg in Regensburg.
So ist das. Ja, also, da bin ich ja mal
gespannt.
Genau, wie das gegen Hamburg kann ja tatsächlich sich der Punkteschnitt im Vergleich zur Hinrunde auch deutlich verbessern. Wie gesagt, da starten wir das Spiel mit 0 Punkten, sozusagen in der Statistik. Und dann schauen wir mal, was ist. Ich bin wirklich gespannt, wie die Truppe sich da ist. Was also da präsentiert, was schon aufgefallen ist zuletzt, ist, wir hatten ja Ende des vergangenen Jahres viele Spiele, in denen wir das Gefühl hatten, so erinnerst du dich wahrscheinlich auch, dass defensiv die Truppe ganz gut gestanden hat, aber nach vorne fast gar keine Chancen mehr kreiert hat.
Und das ist richtig.
Dieses Ungleichgewicht hat sich spürbar verbessert. Selbst in Spielen, also wir hatten ja Kaiserslautern, glaube ich, am Ende auch nur 34% Ballbesitz. Aber selbst in diesen Spielen hatten wir eine Vielzahl oder eine vergleichsweise große Zahl von Torchancen. Und das finde ich insgesamt ermutigend. Du stehst hinten immer noch leidlich sicher. Also okay. wenn man jetzt
mal von diesem Spiel wäre gut für die Abwehr.
Ja, genau, das muss man leider sagen. Dessen ungeachtet, also ich finde, defensiv ist das immer noch alles okay, aber jetzt hast du wenigstens auch offensiv mal wieder so Akzente und Abschlüsse und Torchancen. Das ist schon viel, viel wert, weil das war teilweise schon ein bisschen mühsam im vergangenen Spätherbst, Frühwinter.
Jetzt hast du ja mit Kind Zombie einen Spieler, der eben den Ball auch im Mittelfeld gut verarbeiten kann, gut weiterleiten kann. Der anspielbar ist, der eben auch mal seine Mitspieler gut einsetzen kann, weil er die technischen Voraussetzungen hat, auch mal sich gegen ein, zwei im Zweikampf durchzusetzen. Das hast du ja beim Tor in Hannover gesehen, wo er da an der Strafraumgrenze sich gegen drei Mann durchgetankt hat. Das ist natürlich schon eine ziemlich hohe Qualität.
Ja.
Also, das ist und die hilft dann spürbar. Entlastet Hendricks, der dann natürlich auch mehr machen kann. Und so kommen dann tatsächlich ein paar Bälle mehr nach vorne.
Also wie gesagt, ich finde schon spannend zu sehen, wie sich das, also mal die Statik im Team insgesamt so verändert durch so einzelne Puzzleteile. Das schon finde ich echt spannend zu sehen. Macht mir aber auch Mut für den Rest der Saison. Mal gucken, wie es läuft. Bin echt gespannt auf Freitag, wenn der HSV kommt. Vorausgesetzt, wir beiden kriegen diesen Podcast in the air, bevor das Spiel stattgefunden hat.
Das weiß man ja nie.
Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir vor Freitag auf Sendung sind, wisst ihr, es hat geklappt. Es ist uns gelungen.
Dann dürft ihr mit Carsten Danke sagen, wenn ihr das hören wollt.
Danke.
Ja, danke,
ein Carsten. Großes Dankeschön. Lass uns doch mal eine ganz kurze Pause machen, eben für einen kleinen Jingle. Und dann reden wir mal über den Ort, an dem Freitagabend gegen den HSV gespielt wird. Was meinst du?
Ja, keine Ahnung, wo das sein wird, aber lass uns mal drüber reden.
Witzig, bis gleich.
Bis gleich. Essen-Preußen-Münster! Preußen-Münster!
Essen-Preußen-Münster! Preußen! So, dann lass uns doch mal über das Thema Stadion sprechen.
Ach,
Preußenstadion, das städtische Stadion an der Hammerstraße.
Sehr schön.
Unser Dauerthema, seitdem wir diesen Podcast machen.
Ja, aber selten.
Es gibt Neues, Carsten.
Ja, ich wollte sagen, selten konnten wir aber auch mal wirklich was Neues, weil physisch Anguckbares im Stadion berichten. Vorher war das ja alles immer sehr theoretisch und irgendwie irgendwo im Rat, in der Politik oder in der Verwaltung und so. Aber mittlerweile kann man einfach Sachen sehen. Also ich kann Dinge sehen, die am Stadion
blaue
passieren.
Container.
Ich sehe Fundamente, ja. Ich kann die Umrisse einer Westtribüne erkennen. Das ist schon extrem spannend.
Wann kriegen wir denn neue Bilder von dir?
Ja.
Wenn du das jetzt so anpreist.
Ja, naja.
Habe ich dich jetzt voll getroffen, ne?
Ja. Ja, also es ist ja so, ne? Also nach allem, was ich so weiß und höre, es gibt, also die am Stadion laufen weiter so Vorarbeiten. Diese Vorarbeiten haben wohl auch schon zu tun mit den Fundamenten für die neue Westtribüne. Aber soweit ich das weiß, liegt noch keine schriftliche Baugenehmigung vor, also auch keine Teilbaugenehmigung. Das heißt, man hat zwar sozusagen die ausgesprochene Zustimmung, dass man da schon so vorbereitende Maßnahmen machen kann. Und wie gesagt, was vorbereitend ist, das ist wahrscheinlich ein bisschen dehnbar, der Begriff. Also es kann halt noch nichts in die Höhe gebaut werden. Ich glaube, so kann man es sagen. Also es darf noch nicht wirklich in die Höhe gebaut werden, aber alles, was unten am Boden passiert, das ist im Moment schon machbar. Das darf schon angegangen werden. Aber was haben wir heute? Wir nehmen das am Dienstagabend auf. Ich habe schon gesehen, genau, dass am Stadion jetzt tatsächlich, und das lässt sich auch kaum verheimlichen, so ein gewaltiger Kranbagger aufgebaut wurde. Mit dem, und daran kann ja kein Zweifel bestehen, werden die sicherlich nicht irgendwelche Sandsäckchen durch die Gegend transportieren, sondern der steht da ganz sicher schon, um irgendwelche größeren Bauteile hin und her zu tragen.
Den wird man ja auch Freitag sehen können.
Genau, also das ist jetzt so.
Der wird ja nicht abgebaut werden am Donnerstag. Ja,
die bauen den nicht wieder ab zum HSV-Spiel. Der steht da jetzt. Ne? So ein großer gelber Kranbagger. Echt cool. Das ist also nicht mehr zu verheimlichen, dass da irgendwas bevorsteht.
Passieren soll. Ja.
Und ich finde es echt ganz, das finde ich ganz spannend. Ich habe letzte Tage mit dem Unternehmen Rekers gesprochen in Spelle. Mhm. Die liefern ja die Betonteile für diese Fertigbauteile. Ja.
19.700 Tonnen.
Ja, genau. Das habe ich nämlich auch gelesen. Die haben, da gab es einen Artikel, ich glaube, in der neuen Osnabrücker Zeitung. Kann das sein?
Ja, genau. Ja, zumindest in der Tochter im Emsland, ja.
Genau. Und offiziell ist es so, also offiziell so ist dabei bei Rekers zu hören, ich glaube, die waren da auch ein bisschen fixer mit ihren Äußerungen gegenüber der Presse. Ich glaube, offiziell gibt es da eben auch wegen dieser Baugenehmigungsgemengelage, ist das alles noch so ein bisschen unterm Radar. Deswegen gibt es da auch keine großen Aussagen im Moment dazu. Was man allerdings bei denen hört, ist, dass die Planungen für diese einzelnen Bauteile, die dauern schon ein paar Wochen, aber die Produktion selber ist innerhalb eines Tages erledigt. Also wenn die einen so einen Bauteil da irgendwie produzieren, dann kriegen die das innerhalb von 24 Stunden hin und dann kann das auch relativ schnell abtransportiert werden. Also die sind sehr schnell, können also just in time anliefern, müssen also da jetzt nicht irgendwie alle Teile auf Halde produzieren, sondern können halt schnell reagieren, wenn die Sachen benötigt werden. Ich glaube, der aufwendige Prozess ist wirklich die Planung. Und in dem NOZ-Artikel war zu lesen, das hängt auch mit dieser Formgebung, dieser tragenden Strukturen, wo die Stehringe drauf sind, überhaupt die Ränge, die sind nämlich nicht linear nach oben ansteigend, sondern so leicht gewölbt. Das heißt, die Steigung nimmt nach oben hin etwas zu, damit man von überall den richtigen Blickwinkel aufs Spielfeld hat. So macht genau. man das eigentlich, wenn man es richtig machen will. Und ich habe den Eindruck, dass die hier in Münster in dem Stadion einiges richtig machen wollen. Deswegen wird nicht linear hochgebaut, so wie das, glaube ich, im Moment auf der aktuellen Haupttribüne ist, sondern je weiter es nach oben geht, desto immer so ein Stückchen steiler. Ist jetzt nicht brutal, ne? Macht, da kommt es auf ein paar Zentimeter an, aber wird halt so gebaut. Finde ich echt ganz cool. Das sind so Kleinigkeiten, an die hatte ich gar nicht gedacht, aber ergibt natürlich irgendwie Sinn, wenn man drüber nachdenkt.
Ja, du sollst ja nicht zu weit vom Spielfeld auch weg, wenn du oben ja, bist. Genau. Und die Tribüne wird natürlich auch ein bisschen größer als die Südtribüne.
Ja.
In den Ausmaßen, nach oben vor allen Dingen. Ja, und deswegen wird schon passen, wird schon Sinn ergeben.
Ja. Akustisch also ich und auf jeden Fall, optisch. Also ja. Ich habe ja das Ding mir auch schon zweimal so von oben mit dem Dröhnchen angeguckt. Mhm. Und das ist schon ganz cool. Man sieht halt von oben tatsächlich die Dimension schon mal so ein bisschen. Daneben sieht die Gegend gerade echt niedlich aus.
Ja.
Und was ich auch ganz cool finde, ist, ne, ich glaube, wir hatten das in unserem letzten Podcast, habe ich das auch schon erzählt, der dann verschollen, also den wir dann dran gegeben haben. Die bauen halt ja nicht nur diese gerade Westkurve direkt hinter der Torauslinie, sondern die bauen auch noch zwei, in Anführungsstrichen, Kurvenelemente. Also das heißt, diese künftige Westtribüne, die neigt sich auch schon so ein ganz kleines Stückchen Richtung Gegengrade, was irgendwie bestimmt einen ganz witzigen Effekt geben wird, wenn das Ding dann gebaut wird. Also weil die der Kurve alte halt Block beginnt.
Sozusagen.
Ja, genau. Wird. Also ist irgendwie ganz, bin mal gespannt, wie das sich das, also wie das dann später aussehen wird, aber es geht auf jeden Fall ganz deutlich Richtung so Baustart hin, würde ich sagen. Also so ein Kran stellt es ja auch nicht irgendwie 16 Wochen vorher auf. Lagerung
kostet
hin oder
auch
her.
Nichts. Der kostet, ja, ist das überhaupt ein Helmich eigener Kran oder ist der gemietet? Das,
nee, ich glaube, auf dem Kran selber steht ein anderes Unternehmen drauf. Anderer Unternehmensname. Ich würde auch denken, das ist irgendwie angemietet.
Und dann kannst du dir vorstellen, das ist was jetzt, wahrscheinlich ich rate kosten hier, ne? wird, ne?
Ja, ja genau. Auch. Ist aber reine
Ich habe auch keine Ahnung, was so ein Kran kostet.
Martin,
das habe ich aber jetzt
erwartet.
Ja. Ich überlege, ob ich mir einen für einen Garten anschaffe, weißt du?
Jo, den, ehrlich gesagt, als ich das Bild gesehen habe, habe ich mich schon gefragt, wie die das Monstrum da überhaupt hingekarrt haben. Also das hat leichte Überbreite, wenn man das auf dem Foto richtig sieht, weißt du?
Ja,
das, nachts. Ob die das komplett vor Ort montieren, inklusive dieser Raupenräder an der Seite, das sieht schon mächtig aus. Martin, du als alter Bagger-Fan müsstest da eigentlich mal vorbeifahren.
Ja. Okay, Freitag.
Ja, kommst du extra früh? Stellt sich da ein bisschen hin.
Und sabber.
Die haben übrigens, als wir das letzte Mal darüber gesprochen hatten, da hattest du bemängelt oder zumindest angemerkt, dass dieser Bauzaun in weiten Teilen verhängt worden war.
Ja.
Ich kann aber bestätigen, dass diese Verhängung mittlerweile wieder verschwunden ist. Also zumindest vor.
Aber das hattest du ja auch gesehen, dass der. Da hatten wir drüber gesprochen, dass dir das auch bewusst sei und dass es wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass nämlich jeder drauf gucken soll auf die Baustelle.
Genau, ja ich war ja auch letzte Tage mal da oder vorletzte Woche am Wochenende und da war tatsächlich alles, also da war irgendwie ein relativ breites Stück Zugang mit einer Plane. Ja. Die ist aber tatsächlich, ich war am Sonntag, glaube ich, Sonntagmorgen, glaube ich, war ich kurz da und da war sie wieder weg.
Hast du ein Leben, dass du so häufig zum Stadion fährst, um dir die Baustelle anzugucken?
Das ist, ich brauche das, um mich selbst zu vergewissern, dass es real ist.
Carsten, jetzt denk aber nochmal an deine Leute, die gerne beim Preußenjournal auch mal ein Bild sehen wollen. Die brauchen das genauso.
Ja, kommt dann bei Zeiten. Sobald das irgendwie alles offiziell am Start ist und losgeht, kann man auch mal wieder ein paar Bildchen zeigen.
Ich muss dich da jetzt tadeln. Ne, das
weißt du. Tadeln. Gut, ich nehme diesen Tadel entgegen und gelobe baldige Besserung. Aber wie gesagt, so wie die Dinge liegen, wenn die da jetzt schon mal einen Monsterbagger hinstellen.
Ja.
Aber ich würde einfach mal, ich vermute jetzt einfach mal, dass das nicht so wahnsinnig lang dauert, bis die ersten Betonteile irgendwie anrollen. Ich meine, wofür steht das Ding sonst da? Ich meine wirklich, wofür? Wofür?
Werbung.
Das wäre was. So einen Monsterbagger hinzustellen, um so einen Banner dran zu hängen. Das
wäre. Wäre was Eigenes, ne? Hat nicht jeder?
Sowas hat nicht jeder. Das denke ich auch. Das ist eine neue Vermarktungsmöglichkeit. So ist auch, lässt sich fast die Miete dieses Monsterbaggers refinanzieren.
Denk an die Preußendoge, die damals zum Aufstieg gratulierte mit einem Bagger, ne? Also.
Das stimmt.
In die dritte Liga.
Ja. Das stimmt.
Das hat Nick toll gemacht. Ja. Ja. Das Preußenstüberl, oder war das, ne? Ja.
Alle haben es toll gemacht.
Ja.
Ja. Stadion, ja, das ist es. Also.
Du hast nicht so viel Neues.
Nee, also ich meine, was heißt nicht so viel Neues? Also, wenn man sich überlegt, vor 3 Wochen oder so, Anfang Januar, hatten die da, ich weiß nicht, ich stand da im Schneegestöber, kurz nach Weihnachten oder so, und habe angeguckt, mir wieder irgendwie die hinten diese Brache an diesem alten Wasserpumpwerk irgendwie gerodet haben, also diese Grünfläche, ja. Und dann am Stadion, das sieht ja, also wenn du da jetzt heute so reinfährst, das erkennst du ja, also das ist wirklich echt, da ist eine Menge Holz verschwunden, ne? nicht nur vorne am Haupteingang und hinten neben dem Tennisclub da, sondern witzigerweise auch zu dem Ascheplatz hin, hinter der Gegengerade. Mhm. Da ist eine ganze Reihe von Bäumen irgendwie verschwunden. Das heißt, du siehst neuerdings das Stadion echt brutal klar.
Ja.
Und ehrlich gesagt, wenn man das so sieht, merkt man erstmal, wie baufällig die Karre eigentlich ist. Das ist schon nicht schön.
Die Bäume haben
bei aller Tradition und so ist, ne, völlig klar. Ich habe da auch schon als kleiner Junge drin gestanden. Naja, nicht mehr ganz so kleiner Junge. Aber ich habe da schon vor 35 Jahren drin gestanden und das ist nicht schöner geworden in den letzten Jahren. Also Tradition hin, Tradition her.
Aber man hat doch so viel Pflege betrieben. Na, egal, anderes Thema.
Es ist witzig.
Vorbei.
Sag mal, kannst du dich eigentlich noch an deinen ersten Stadionbesuch in Münster erinnern? Okay, da steckt eine Frage drin, ne? Also die du auch beantworten könntest mit mehr als ja. Was war denn das für ein Spiel?
Aber, okay, danke, dass du fragst. Das war gegen den ersten FC Saarbrücken, das war 1996. Ach. Ein Heimspiel natürlich, ja.
Und so lange bist du auch schon dabei. 1-0, oder weißt du das noch?
Ich meine 3-1.
Müsste ich mal gucken in meiner Spieldatenbank.
Ja. Aber das ist manchmal bei preußenfieber.de.
Genau. Das war ja auch, also 96, das ist ja die alte Regionalliga West-Südwest gewesen, ne?
Ja.
Das waren schaurige Zeiten. Wirklich.
Und also da stand man tatsächlich noch in der Westkurve. Also ich stand zumindest in der Westkurve, ja.
Ja, also du meinst in dem Sinne, dass die Westkurve noch geöffnet war.
Genau, und dann halt auch im Block H ist das, glaube ich, gewesen.
Ja. Ich weiß gar nicht, wo stand die aktive Szene 96? Wo waren da die? Waren die da schon hinten in der Ostkurve oder waren die da noch?
Die waren da auch, glaube ich. Also die paar Leutchen, die es gab.
Ja. Ganz ehrlich, also gibt ja noch so ein paar alte Fotos aus der Zeit, wo man mal gucken kann, ne? Auch so späte 90er, Anfang 2000er. Das war ja teilweise echt ganz schön trostlos, ne? Also manchmal
gucke ich. Kam,
ne? Ja, klar. Also, ne, bevor so mal tatsächlich so diese Ultra-Bewegung entstand, war es auch teilweise echt, ich weiß, das hören die Alten nicht so gerne, aber es war teilweise echt ganz schön müde. Aber weil auch einfach wenig los war und der Sport halt auch echt wenig Fantasie verursacht, ne? Das richtig. Muss man ja einfach mal so sagen. Das war ja irgendwie oft so wirklich Mittelfeld, total öde und dann irgendwie hast du dich mit Mühe und Not 2000 gerade noch in diese neue Regionalliga Nord gerettet. Also es war immer Krampf irgendwie, totaler Krampf.
Dann hattest du mal ein, zwei Ausreißersaisons und alle wussten nichts damit anzufangen, sagen wir es mal so.
So ist das.
Unter Gretler.
Ja, 2000, 2001, du.
Tja. Hast am Ende die alles liegen lassen.
Das war unser, hat nicht funktioniert. Das war, Fortuna Köln war damals unser Unterhaching, was dann Jahre später gefolgt ist. Und ja. Aber gut, wir wollen ja nicht zu weit abschweifen, ne? Die Zeiten heute sind ja wirklich völlig irre und völlig anders, wenn man sich das mal überlegt. Du, wenn uns das
einfach
96 besser. Oder wann auch immer mal einer gesagt hätte, du, ihr spielt irgendwann in 30 Jahren mit dem SCP mal in der zweiten Bundesliga und
jetzt aber auch erst gesagt,
neues Stadion wird gebaut.
Ja, wieso erst dann?
Ja. Ja, ganz ehrlich, du, wenn du überlegst, 91 erst abgestiegen, so als du 96 dazugekommen bist, da war die zweite Liga ja noch fast frisch in Münster, ne? Da hat man ja immer noch gedacht, ja. Das klappt schon mal irgendwann schon. Wieder.
Man war ja auch nicht ganz so schlecht dabei in den 90ern, dann, also
ja,
nicht komplett chancenlos. Ja, genau.
Meistens aber schon.
Ja, aber nicht im Abstiegsstrudel oder sonstiges.
Nee, das stimmt. Aber das war einfach, das war so Mittelfeld-Geplänkel mit so kleineren Ausreißern. Aber insgesamt war da nicht viel zu reißen. Das, so ehrlich muss man sein. Aber gut. Am Freitag kommt der HSV. Vorausgesetzt, wir kriegen unseren Podcast. Nee, der HSV kommt in jedem Fall. Also die Frage ist, ob der Podcast rechtzeitig da ist. Aber das werdet ihr jetzt hören, während ihr das hört.
Könnt das dann beantworten. Und zwar an Carsten Schulte schreiben.
Ja. So. Dann möchtest du noch irgendwie was, sollen wir noch was über das Stadion bequatschen oder sind wir einfach durch?
Es wird sehr bald mit Sicherheit neue Neuigkeiten zum Thema Stadion geben, da bin ich mir sehr sicher, weil das wird ja jetzt alles nicht unter der Hand so weiterlaufen. Und dann haben wir auf jeden Fall Material, um das Thema würdig zu begleiten. War das schön gesagt?
Ja, sehr schön. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem ich da irgendwo im Stadion stehe und man sieht hinter der Lärmschutzwand die ersten Gerippe der neuen Tribüne. Wenn ich mir mal so angucke, Elversberg, die uns ja tatsächlich in Sachen Stadion deutlich voraus sind, die haben ja gerade ihre Hintertortribüne fertiggestellt. Das ging auch ratzfatz mit denen. Ne? Und du hast das, glaube ich, in unserem ersten Anlauf für Stadion auch gesagt. Denk mal an die Südtribüne, wie schnell das ging.
Ja.
Insofern.
War ein schlechter Winter, aber danach war sie da.
Ja. Na, dann war sie da. Das ging so schnell, dass ich witzigerweise nicht mal mehr Fotos habe von dem Stadion ohne diese Tribüne. Wir haben ja, du erinnerst dich bestimmt auch,
also als die Tribüne weg
war. Ja, das ist das Loch. Da mussten wir irgendwie, da war das Stadion ja tatsächlich etwas anders strukturiert. Da mussten viele Leute umziehen, ne, weil es die Haupttribüne nicht gab. Da haben wir irgendwie auf der Gegengerade und in der alten Gästekurve teilweise gestanden. Das war echt speziell.
Ja, Live-Ticker zum Beispiel für Westline habe ich dann oben vom Podest aus geschrieben. Auf
der Gegengerade. Ja, Marathontor, ne?
Am Marathontor, ja.
Ja. Das war improvisiert. Dass wir dieses Mal wird das auch ein bisschen so sein. Also die Westtribüne.
Nicht ganz so schlimm.
Ja, weiß ich nicht. Also mal gucken. Also
kommt ja auch auf die Baureihenfolge an und wie genau das geplant wird. Und die Westtribüne bietet dann natürlich, wenn sie steht, Platz für 5.000 Personen.
Ja.
2.000 Gäste, 3.000 Heim. Das ist dann schon mal eine Entlastung im Vergleich zu jetzt. Also zu der Idee, dass da gar nichts ist. Also,
das stimmt. Das wollte ich aber auch gerade sagen. Ne? Die Westtribüne ist natürlich, hat halt einfach den Vorteil, die kannst du bauen und dann hast du halt was zusätzlich. Ne? Im Gegensatz zu, du musst erst was abreißen und verlierst Plätze. Haben wir da
aber also genau wirklich. Das wird in dem Moment passieren, wenn die Westtribüne bespielbar ist. Ne? Also dann wird eine der beiden Tribünen, also die Kurve oder die Gegengerade, verschwinden. Direkt.
Ja. Ich denke auch, das wird nicht ein Jahr lang dauern, ehe das da weitergeht. Das ist auch meine Vermutung. Ne? Also bei dem Tempo, das Helmich jetzt schon vorlegt, kann man das erahnen.
Ist ja auch, wie gesagt, war beim letzten Mal schon leicht zu erklären. Es gibt den Preis 88 Millionen. Und jetzt versucht er natürlich so schnell wie möglich fertig zu werden, denn mit jedem Tag, den er vor dem letztmöglichen Tag fertig wird, hat er mehr erwirtschaftet quasi. Ne? Also jeder Tag kostet ihn aktiv Geld, an dem er da Leute zum Arbeiten hinschicken muss, an dem er Material dort auflagern muss oder sonstiges. Ganz einfache Geschichte.
Tempo gefällt mir ausnahmsweise mal sehr gut.
Ja. Doch. Schnell wie ein Preußenkonter.
Und schnell wie ein Preußenkonter schieben wir jetzt mal in ein kleines Bäuschen ein und dann quatschen wir gleich weiter über allerlei schwarz-weiß-grünes Zeugs.
Machen wir doch.
Thema, was sich auch zeitlich überholt hatte in unserem ersten Anlauf, nämlich das Thema X, die berühmt-berüchtigte Social-Media-Plattform, die einst als Twitter mit Katzenbildchen berühmt wurde und freundlichen Kommentaren und die sich dann in ein Höllenloch verwandelt hat, in dem nur noch, was heißt, rechts versifft, müsste man jetzt eigentlich logischerweise sagen. Ja. Also, es ist so, ich frage dich gleich mal dazu. Es ist nur so, ich will ganz kurz, ich selber habe mich da ja schon vor einiger Zeit verabschiedet, sowohl mit meinem privaten Account wie auch mit dem Account von Preußenjournal, weil ich glaube, als das da mit dieser AfD-Geschichte und dieser kleinen Online-Affäre von Elon Musk und dieser Münsteraner Influencerin Naomi Seib losging, habe ich gedacht, das ist einfach ein ganz schäbiger Ort.
Ex-Münsteranerin.
Ja, genau.
Die wohnt ja schon lange nicht mehr.
Genau. Aber ja, die stammt halt irgendwie aus Münster und ja, es ist unangenehm. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich so nachdenke, was das irgendwie, wie man so, ja. Weiß ich auch nicht. Egal, jedenfalls, ich habe gesagt, so da, ich muss da weg. Und leicht ist es mir nicht gefallen, weil Twitter früher tatsächlich irgendwie echt ein cooles Medium war, weil es so unmittelbar war, so direkt irgendwie anders als andere Plattformen. Und das war, glaube ich, auch einer der Gründe, warum der SCP so lange daran festgehalten hat. Aber, und da würde ich dich jetzt mal nachfragen, du warst ja auch in dem Leitbild-Gremium. Und ihr habt ja auch mit dem Verein viel diskutiert. Jetzt ist die Entscheidung gefallen. Der SCP lässt seine Aktivitäten auf X ruhen, startet jetzt bei Blue Sky weiter. Erzähl doch mal ein bisschen, wie das so aus deiner Sicht gelaufen ist.
Fangen wir doch ganz einfach damit an, mit dem, was du auch gesagt hast. Leicht ist es dem Verein ganz sicher nicht gefallen, die Plattform X zu verlassen, weil sie als Twitter eben ein sehr wichtiger Bestandteil für die Medienabteilung und für viele andere Bereiche im Verein war. Denn Twitter bot im Gegensatz zu Facebook oder Insta oder so die Möglichkeit einer schnellen, zielgerichteten Kommunikation, weil dort eben keine Algorithmen griffen, die gewichtet haben, wenn du jemanden folgst, dass du das dann vielleicht erst in 4 Tagen siehst, was Person X geschrieben hat oder in 4 Stunden, sondern das, was geschrieben wurde, wurde dir halt immer prominent direkt präsentiert als Follower. Mhm. Du konntest darauf antworten, sie haben es gelesen, du konntest mit denen über Direktnachrichten kommunizieren. Das war alles gern gesehen und gern gemacht. Und Marcel sagte halt auch, wenn ich gesehen habe, es gibt Schwierigkeiten beim Vorverkauf, also es gab einen Vorverkauf und eine Minute später habe ich gesehen, es funktioniert oder nicht, weil das siehst du direkt an den Reaktionen, die dort sind. Und wenn er dann sieht, dass es nicht klappte, hat er sich sofort ans Ticketing-Team gewandt und hat gesagt, hey, ihr habt da ein Problem. Guckt mal hin, da stimmt was nicht. Und das sind halt diese Riesenvorteile dieser Plattform. Oder eben halt auch die Möglichkeit, dass du Nachrichten aus deinem Bereich, den du haben möchtest, über deine Follow-ups direkt gebündelt quasi hast. Ne? Du weißt ja selber, Twitter war ein sensationell guter News-Aggregator. Du hast dort ganz viele Dinge gefunden, auf die du so noch gar nicht gekommen wärst, weil die einfach geteilt worden sind, weil sehr bekannte Zeitungen, Journalisten und so dort ihre Beiträge reingestellt haben, angeteasert haben und du hast dann halt gesehen, wow, das wusste ich ja gar nicht und hast dann dahin geklickt, hast den Artikel gelesen, teilweise auch gekauft, um ihn zu lesen, in der Süddeutschen, im Kicker oder sonst wie was. Je nachdem, welches Thema das gerade, bleiben wir im Bereich Fußball, war. Hat super geklappt. Nur leider spätestens mit der Übernahme von Elon Musk, aber es fing ja schon mit dem Trump-Auftritt dort an, ja. den man zugelassen hat, ist das ganze Niveau dort dramatisch abwärts gegangen. Es wird manipuliert, es werden Reihenfolgen manipuliert. Es wurde manipuliert, dass du immer die Beiträge von Elon Musk lesen musst und egal wie dumm sie waren, die ganze Atmosphäre hat sich dramatisch verschlechtert. Außerhalb der Preußen-Bubble hauptsächlich natürlich, weil das so ein kleiner Ort war, der für sich funktionierte. Aber wenn du als Normalnutzer dann da warst, hast du deine Timeline voll bekommen mit merkwürdigsten Sachen, auf die du niemals geklickt hättest. Der Umgangston wurde schlimmer insgesamt und diese Plattform X, da waren sich alle immer von Anfang an im Grundsatz einig, als solche vertritt, also ist nicht vereinbar mit den Werten, die im Leitbild für Preußen-Münster festgelegt worden sind. Denn im Leitbild geht es ja um Respekt zum Beispiel, um dass man sich gegenseitig unterstützt und hilft. Und all das findet ja bei X gar nicht mehr statt, ist auch gar nicht mehr gewollt, sondern das geht dort nur noch um Krawall, um Klicks, um manipulierte News. Der Standard hatte auch mal so einen Selbsttest gemacht, der österreichische Standard, und kam dann halt auch zu sensationellen Ergebnissen, so dass man als Neunutzer nur noch positive Nachrichten über Trump, nur noch negative Nachrichten über Biden, nur noch positive Nachrichten über Russland hatte, weil das Ganze nur noch von Bots und Sonstiges gesteuert ist. Auf jeden Fall, wir waren uns da alle sehr einig drin, aber die Frage, die dann im Raum steht, ist, wie gehe ich damit um? Ne, du bist jetzt auf einer Plattform, die Mist ist, du bist aber schon so lange da, du warst eine der ersten Einrichtungen, die da war, du hast dir was richtig Tolles aufgebaut, eine Vertrauensbasis, und alles drumherum brennt. Und wie verhalte ich mich? Kann ich es schaffen, als Preußen-Münster dort meine Fahne aufrechtzuhalten, zu sagen, ich widersetze mich dem, ich bleibe, ich zeige, dass es anders geht allen? Oder musst du einsehen, dass für so einen Weg deine Manpower am Ende auch einfach nicht ausreicht? Weil, wenn du dort anfängst, positive Dinge über Demokratie zu schreiben und so weiter, musst du damit rechnen, dass du von Bots und dergleichen und auch anderen Usern attackiert wirst, weil dort tatsächlich ganze Kolonnen unterwegs sind, gewisse Leute auszuschalten, fertig zu machen. Ne? Also es ist total krank. Und das kannst du dann den Mitarbeitern auch nicht zumuten. Du kannst den Mitarbeitern dann nicht zumuten, zu sagen, wir fahren hier eine Positivkampagne, auch auf die Gefahr hin, dass ihr attackiert werdet. Das funktioniert nicht. Du kannst deine Mitmenschen dann nicht so im Regen stehen lassen. Und dann war am Ende, trotz aller Widerstände und auch der Fragestellung, wie ist das mit anderen Social-Media-Plattformen, da geht es ja teilweise auch nicht mehr so gut wie früher, erstmal die richtige Entscheidung zu sagen, wir stoppen das jetzt hier bei X. Für Direktnachrichten, Kurznachrichten, Schnellnachrichtendienste gibt es die Alternative Blue Sky. Ob die sich auf Dauer durchsetzen wird, weiß niemand. Ich wage aber auch die Prognose, dass wir von Twitter in ein paar Jahren nichts mehr hören werden, weil das so toxisch geworden ist, dass selbst wenn Musk sagt, ich mache das nicht mehr, sich niemand mehr finden wird, der diese Marke retten kann, neu aufbaut, kauft und investiert und dann eben das Vertrauen zurückgewinnt, was verloren gegangen ist über Jahre. Ich glaube, das kann man jetzt so zusammenfassen. Also Preußen ist zu Blue Sky gewechselt, um einen ähnlichen Service wie bei Twitter X anzubieten. Natürlich wird der Service nicht mehr ganz so stark sein, weil die Followerzahl zum Beispiel natürlich niedriger sein wird. Das ist eine Erfahrung, die alle gemacht haben, die dorthin gewechselt sind. Ja, da fallen viele Bots und viele Karteileichen raus, aber es ist erstmal so, und dann muss natürlich auch Preußen schauen, kann ich diesen Aufwand, den ich bisher betrieben habe, für 30.000 Follower auch damit dann rechtfertigen, wenn ich nur noch 3.000 Follower habe, die zwar aktiv dabei sind und halt auch nachlesen, was ich schreibe, aber die das Medienteam ist genauso wie jede andere Abteilung im Verein derart unterbesetzt, dass du halt genau gucken musst, wo lohnt sich mein Einsatz und wo nicht.
Ja. Also ich meine, man kann ja über dieses ganze Thema auch echt diskutieren. Es wurde ja auch viel diskutiert. Dieses Argument, was ja dann oft kam, war entweder, also man muss ja die Demokratie verteidigen, wo sie irgendwie gefährdet ist, ne? Und ich verstehe den Ansatz. Aber auf der anderen Seite meine ich halt auch so, Preußen-Münster ist eigentlich nicht beauftragt damit, die Demokratie zu verteidigen. Das müssen andere tun. Der SCP kann nur in dem Bereich, in dem er sich bewegt, sozusagen eine Haltung einnehmen und die auch nach außen tragen. Und das hat er in der Vergangenheit auch immer getan. Aber ob Preußen-Münster jetzt auf X gegen Rassismus eintritt oder auf Blue Sky, die Aussage ist die gleiche. Aber der SCP hat es ja am Ende auch genauso geschrieben. Ne? Was nützt dir da ein schön eingerichtetes Zimmerchen, wenn das ganze Haus lichterloh brennt? Und ich glaube, das ist einfach der entscheidende Punkt. Ne? Also du unterstützt ja hier sozusagen, auch wenn es nicht bewusst oder vorsätzlich ist, aber du unterstützt ja im Grunde so einen Schuppen, der einfach für nichts mehr steht, außer für, naja, Hass und Ausgrenzung und Hetze und diesen ganzen Scheiß.
Und das ist einfach. Oder kurz Elon Musk. Also für das Weltbild von dem, der vor 6 Jahren irgendwie komplett den Verstand verloren hat.
Der hat sich wirklich nach meiner Meinung nach komplett radikalisiert. Und das ist auch, ich persönlich glaube auch, das ist, der hat so eine Inselbegabung, ne? Aber ansonsten einfach echt nicht viel Peilung. Also wenn ich mir überlege, wie oft der dabei auch erwischt wird, wie er irgendwelche Inhalte promotet oder teilt, die nachweislich einfach falsch sind, wo er irgendwelche Verschwörungstheorien verbreitet oder irgendwelche x-beliebigen Themen da irgendwie verbreitet und denen Reichweite gibt, wo du genau merkst, damit der weiß nicht ansatzweise, worum es geht oder was die Hintergründe sind oder er kennt den Kontext nicht. Das ist einfach nur schrecklich.
Anyway, Aufmerksamkeit erregen wollen.
Ja, genau. Also ich bin ganz zufrieden damit, dass der SCP diese Entscheidung jetzt für sich auch etwas schneller getroffen hat, als es auf der Jahreshauptversammlung noch zu hören war. Ja, da war das ja. Ja. Weiß ja selber, Bernhard Marcius hatte so eigentlich darum gebeten, dass man dieses Thema nicht jetzt entscheidet, sondern also bis Saisonende, und dann hat er sich ja auf Ostern eingelassen. Und ehrlich gesagt, so, ich fand einfach, das war unnötig, das hätte man direkt alles klären können. Und so ist es ja am Ende auch.
Ich glaube, er wollte natürlich da die KGA auch schützen, denen die Zeit geben, das selbstständig zu entscheiden und nicht eben auf ein Mitgliedervotum hin reagieren zu müssen oder auch nicht. Das wäre natürlich schlimm gewesen, wenn man ein Mitgliedervotum ignoriert hätte. Und der wollte halt ein möglichst großzügiges Zeitfenster damit schaffen, dass das in Ruhe entschieden werden kann, dass da wirklich alle Argumente für und gegen abgewägt werden können. Er hat ja selber mit Sicherheit keinerlei Ahnung von X, Twitter oder Blue Sky oder sonstigen Dingen, sondern er hat andere Schwerpunkte, sag ich mal ganz stumpf.
Wie gesagt, am Ende ist es ja so, wie sagt man, am Ende kackt die Ente. Das Ergebnis ist es, was zählt. Und ich glaube, damit kann man jetzt, also ich glaube, man kann damit erleben, die Followerzahl der Preußen bei Blue Sky hat sich ja in den ersten Tagen auch schon spürbar erhöht, was so ein bisschen dafür spricht, dass die Leute eben dann auch dahin kommen, wo der SCP ist.
Natürlich, und das ist ja gar keine Frage. Die Aktiven gucken, auf jeden Fall.
Genau, und ich denke auch, ne, der Teil, also man kann jetzt sagen, so ja, bei Twitter 30.000 Follower, bei Blue Sky knapp 1.000 oder so, ich weiß nicht, wie viel sie jetzt sind. Das ist ja auch alles richtig, aber am Ende muss man sich auch immer fragen, wer waren denn die 30.000 Follower, ne? Also ich meine, wie viel Bots und Trolle und einfach so random People, die gar keinen Bezug zum SCP haben und die auch nie interagiert haben mit irgendwelchen Inhalten, Also wer fehlt denn da jetzt eigentlich genau? Also ich glaube, der größte Teil dieser sogenannten Preußen-Bubble auf Twitter, X, die sind mittlerweile auch alle auf Blue Sky unterwegs, wenn ich mir das so angucke.
Ja. So. Und das soll auch nicht vergessen, das ist ja auch über Jahre bei Twitter, X gewachsen, dass du auf solche Zahlen gekommen bist.
Ja.
Mal schauen, wie sich das ergibt. Ich weiß es nicht, ich kann nicht in die Zukunft gucken.
Ja, das kann niemand.
Wäre schön, wenn es so klappt.
Ja, und ja. Der SCP hat ja auch gesagt, ne, er lässt es vorher, also er lässt sozusagen den Twitter, also X-Account ruhen. Muss ja auch kein Abschied für immer sein. Wie gesagt, falls es doch jemals die Situation ergibt, irgendwie, dass diese Plattform ja einen anderen Weg einschlägt, ne, dann hätte man auf jeden Fall den Account noch und könnte da irgendwie weitermachen.
Genau, das ist der Hintergedanke.
Mal gucken. Ich habe übrigens jetzt mal eben gerade geguckt, während wir hier gerade plappern, hat der SCP 932 Follower. Also ich habe mal geguckt, so nah an dem Tag, an dem die den Abschied angekündigt hatten, lagen sie mal irgendwie bei 630 oder so. Haben wir so in den letzten Tagen irgendwie genau, schon davon. Mal deutlich zugelegt. Und ja. Wie ich gerade auch sehe in dem Beitrag, wie heißen eigentlich die Beiträge auf Blue Sky? Wie nennt man die?
Skeets.
Gott, meine ich. Gott. Ja.
Ja, keine Tweets.
Also, alle Tickets also aus dem Mitgliederverkauf für das HSV-Spiel waren also wieder mal ruckzuck weg. Und wenn ich mir die Screenshots angucke, die einige Leute gepostet haben, sind die halt mit dem nun erstmals durchgeführten digitalen Vorverkauf
super zufrieden.
Also auch vor Wände gelaufen. Also da haben, glaube ich, eine Menge Leute irgendwie Ladefehler gehabt und irgendwie Wartelisten, also Wartezeiten und so. Aber irgendwie sind ja auch eine Menge Leute durchgekommen. Da wird wahrscheinlich, das kann man mal vermuten, dass der Ansturm auch deutlich größer gewesen ist, als es die 2000 Tickets dann am Ende ermöglicht haben. Es sind ja nicht mal 2000 Tickets. Ist ja irgendwie immer abzüglich.
Wir gehen ja steil auf die 9000 Mitglieder zu, ne? Das
darfst du ja nicht vergessen. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also das wird jetzt immer passieren. Das dauert Sekunden, Minuten und dann sind die Tickets immer weg für alles und ja, so ist das.
Paderborn wird trotzdem lustig, zum Beispiel.
Ja, ja. Also dass ich das noch erleben darf, ne? Dass wir solche Probleme haben. Ich weiß noch genau, was sie uns damals alle so erzählt haben mit diesen Stadionplänen und so. Wenn wir jemals das Problem haben, dass wir zu wenig Tickets haben, weil die Leute uns die Bude einrennen, ne, dann ist es ein ganz anderes Thema, ja. Siehst du?
Ja.
Wir sind da. Da sind wir. Ganz genau.
Deswegen
da.
Wird ja auch gebaut.
Punkt. Deswegen wird jetzt auch gebaut. Immer noch ein Jammer, dass wir nur diese 12.000 paar Mannequins reinbekommen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Wenn ich mir überlege, was da für Zuschauerzahlen möglich gewesen wären, du, naja, geschenkt.
Ja, 20.000 wird schon eine ziemlich gute Größe für Preußen sein, denke ich. Ob das jetzt 24 oder 25 am Ende noch besser hätten sein können, sei mal dahingestellt. Es ist jetzt faktisch die Größe, die möglich ist. Wir werden es nicht in jedem Spiel vollkriegen, auf gar keinen Fall. Aber lieber mit 14.000 dann in so einem Stadion, wo 20 reinpassen, als 18.000, 30.000 oder 35.000 Stadion.
Ja, in der Regel. Also völlig klar. Ja. Also ich glaube, für die Atmosphäre, da muss man sich gar nichts vormachen. Für die Atmosphäre wird das schon deutlich einen Unterschied machen. Selbst wenn du da, wie gesagt, dann nur 14.000 Leute drin hast, wird es halt voll aussehen. Und das ist, glaube ich, sicherlich.
Die Geritzenkurve direkt am Spielfeldrand und nicht mehr 30 Meter weg. Das wird schon ein gewaltiger Unterschied sein.
Ey, da freue ich mich so hart drauf, Martin, wirklich. Ja, auf diesen Moment.
Zu Recht.
Ja, also ey, wirklich. Also wenn da im Osten so eine Tribüne steht und da passen irgendwie, wie gesagt, fast 9000 Leute drauf. So mit den Ecken, die da, so der anderen Ecke, wo dieser neue, in Anführungsstrichen, A-Block installiert wird. Das wird, glaube ich, richtig, richtig cool.
Ja, das glaube ich auch.
Freuen wir uns drauf. So,
haben wir noch was, Martin? Ist ja auch nicht mehr so lang hin.
Nee, ist ja auch, also im globalen Maßstab, ne? Also im globalen Maßstab ist das sozusagen fast morgen früh.
Ist so. Schön. Also dann stehe ich morgen mal auf.
Ja, ja, guck ich. Stehst du, wie schön ist es, morgens aufzustehen, das Martin?
Denk mal drüber
nach. Weißt du Bescheid. Haben wir noch was?
Philosophie.
Genau. Das war der Philosophie-Teil.
Ne, ich glaube, dann lassen wir für heute das dabei bewenden. Ne? Also, wir sind gut in der Zeit. Bevor wir anfangen zu nerven.
Richtig. So wird's gemacht. Wir lassen es für heute sein. Melden uns in Kürze wieder mit neuen brandheißen News zu allen möglichen. Und dann kommen wir weiter.
So sieht's aus.
Alles klar.
Dann bedanke ich mich. Sag Wiederhören.
Und ich sag auch Dankeschön. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Carsten.